Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Ein historischer Tag ist das heute für die Rap-Welt, denn seit heute Nacht gibt es ein Urteil im Fall Tupac Shakur. 30 Jahre ist es her, dass Tupac erschossen worden ist auf offener Straße. Unzählige Gerüchte, Mythen ranken sich seitdem um diesen Mord. Und jetzt hat ein Gericht in Las Vegas einen ehemaligen Gangführer schuldig gesprochen. Er soll zwar nicht selbst geschossen haben, aber die Tat organisiert haben, so sagt es das Gericht. Was das genau für ein Urteil ist, das schauen wir uns hier gleich an. Erstmal aber hören wir Tupac persönlich. Wir hören einen Song, der wie so viele erst nach seinem Tod veröffentlicht worden ist. Wir hören aus dem 2002er Album Better Days den Song Thugs Mansion.
Tired of getting lashed at, tired of getting chased by the police and arrested. We need a spot where we can kick it, a spot where we belong, that's just for us. As a gang, gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where the nigga go when we die? Ain't no heaven for a thug. That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs getting free, and you gotta be a G. At Thug Mansion. A place to spend my quiet nights. Time to unwind, so much pressure in this life of mine. I cried times I once contemplated Jesus and would have tried, but when I held that iron, all I could see was my mama's eyes. No one knows my struggle, they only see the trouble. Not knowing it's hard to carry on when no one loves you. Picture me inside the misery of poverty. No man alive has ever witnessed struggles I survived. Praying hard for better days, promise to hold on. Me and my dogs ain't have a choice but to roll on. We found a finally in my
West Coast rap. Von einem der ganz Großen der West Coast, Tupac mit Thugs Mansion hier in Deutschlandfunk Kultur an diesem ganz besonderen Tag für alle Tupac-Fans und für die gesamte Rap-Geschichte, denn heute Nacht wurde ein Urteil gesprochen im Fall Tupac. Er wurde ja vor 30 Jahren erschossen, war einer der größten ungelösten Fälle der Musikgeschichte. 25 Jahre alt war Tupac damals, war ja schon zu Lebzeiten einer der allererfolgreichsten Rap-Stars. Und nach diesem frühen Tod von ihm ist er dann zur Legende geworden, zu einem globalen Mythos, auch weil die Umstände dieses Mordes nie richtig aufgeklärt worden sind. Jetzt aber gibt es ein Urteil in diesem Prozess. Der ehemalige Gangführer Dwayne Davis wurde heute Nacht als Drahtzieher hinter dem Mord an Tupac Shakur für schuldig gesprochen. Was das genau bedeutet, wie das Urteil aussieht, das hören wir gleich. Erstmal schauen wir nochmal zurück auf das Jahr 1996, als Tupac erschossen worden ist.
Das Auto, in dem der 25-jährige Rapper Tupac Shakur sitzt, steht an einer roten Ampel. Ein weißer Cadillac fährt an die Beifahrerseite heran, mehrere Schüsse fallen. 6 Tage später stirbt Tupac Shakur im Krankenhaus. Der Fall sorgt international für Aufmerksamkeit. Der WDR etwa berichtet:
Vor dem Krankenhaus in Las Vegas, vor Plattenläden und vor seinem Hauptquartier in Los Angeles versammelten sich sofort nach Bekanntwerden der Todesnachricht die Fans.
Nach der Tat gibt es jahrelang keine echten Fortschritte, aber jede Menge Gerüchte. Dann vor 3 Jahren verkünden die Behörden in Nevada eine Festnahme. Man habe schon lange gewusst, wie die Tat in etwa abgelaufen sei, sagt Mordermittler Jason Johansson bei einer Pressekonferenz. Gefehlt hätten nur die Beweise.
However, we never had the necessary evidence to bring this case forward and present it for criminal charges.
Festgenommen wurde ein heute 63-Jähriger. Der Vorwurf, er soll zwar nicht selbst geschossen, aber die Tat organisiert haben. Eine Auseinandersetzung am selben Tag, an der auch Tupac beteiligt war, und Rivalitäten zwischen Gangs aus Compton im Raum Los Angeles. Warum es nach all den Jahren dazu kam? Er hatte 2019 ein Buch veröffentlicht, in dem es auch um den Mord an Tupac Shakur ging. Er habe die Waffe besorgt und mit im Tatauto gesessen, behauptete er dort und auch in Medieninterviews. Das löste neue Ermittlungen aus, sagen die Behörden. Es hatte auch schon lange vorher ein Verhör bei der Polizei gegeben, das damals offenbar wegen eines Deals nicht gegen ihn verwendet werden konnte.
Und jetzt stand aber dieser ehemalige Gangchef Dwayne Davis also vor Gericht in Las Vegas und heute Nacht wurde er schuldig gesprochen. Und mehr darüber weiß unsere Korrespondentin aus Los Angeles, Antje Sieb, die wir gerade schon gehört haben. Erstmal, wie genau sieht denn dieses Urteil jetzt aus?
Der Mann ist schuldig gesprochen worden wegen Mordes. Die Jury war auch relativ schnell fertig mit ihrem Urteil. Das hat nur wenige Stunden gedauert, bis sie sich einig waren. Damit hatten viele nicht so gerechnet. Da ist grundsätzlich jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich. Das Strafmaß ist aber noch nicht verkündet. Das soll erst im Oktober passieren. Und der Verurteilte, der hat auch gleich, bevor er den Gerichtssaal verlassen hat, der Richterin schon gesagt, dass er dagegen Berufung einlegen will.
Es gibt ja unzählige Gerüchte rund um diesen Mord an Tupac. Was hat dieser Prozess an Erkenntnissen gebracht, was das Motiv für diesen Mord angeht?
Alle Beteiligten waren damals in Las Vegas und Tupac Shakur war mit jemandem von seinem Plattenlabel im Auto unterwegs. Und als sie an der roten Ampel standen, wurde aus einem anderen Wagen auf sie geschossen. Und Tupac starb eben später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Er wurde nur 25 Jahre alt. Als Grund für die Tat gelten Rivalitäten zwischen zwei Gangs, sozusagen ein Racheakt. So hat zumindest die Staatsanwaltschaft argumentiert. Der Verurteilte selber, der ist heute 63 und ist ein ehemaliger Gangleader. Und die beiden Gruppen, die beiden Gangs, die waren vor der Tat in Las Vegas schon heftig aneinander geraten. Und über die mögliche Vorgeschichte ist immer schon viel spekuliert worden, auch weil beide Gangs offenbar Verbindungen hatten zu konkurrierenden Plattenlabels an der Ost- und an der Westküste. Und bei einem davon war eben Tupac unter Vertrag.
Wie genau wurden die Behörden denn jetzt nach so vielen Jahren auf Dwayne Davis aufmerksam? Hat er selbst laut Gericht auch nicht den Mord begangen, er hat ihn aber geplant.
Es ging nicht darum, dass er selber geschossen haben sollte, aber darum, dass er den Mord organisiert hat. In den Jahren nach der Tat hat er nämlich selber in Interviews und in Aussagen und in seinen Memoiren auch erzählt, dass er mit dem Auto saß, dass er die Tatwaffe besorgt hat. Und sein Anwalt hat zwar jetzt im Prozess gesagt, er hätte das alles nur erfunden. Das hat die Jury aber offensichtlich nicht überzeugt. Und die eigenen Aussagen des Mannes, die waren tatsächlich Hauptbeweismittel in dem Prozess. Denn die Waffe oder das Auto, das hat man nie gefunden. Der Schütze selbst und die anderen Insassen des Tatautos, die leben alle nicht mehr. Deshalb hat es auch 30 Jahre gedauert, bis es überhaupt zu einem Prozess kam.
Und jetzt gibt es auch das Urteil in diesem Prozess. Der ehemalige Gangführer Dwayne Davis wird für schuldig erklärt, den Mord an Tupac Shakur im September 1996 organisiert zu haben. Das dürfte vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen in die Gerüchtemaschine. Wobei ganz sicher wird noch weitergeschrieben werden an diesem großen Tupac-Mythos. Die Fotografin Ute Mahler gehört schon seit Jahrzehnten zu den prägenden Fotografinnen Deutschlands. Sie ist bekannt für ihren subjektiv-dokumentarischen Blick, wie sie das nennt. Also sie fängt die Welt ein, versteckt aber ihren eigenen Blick dabei nicht. Sie hat unzählige Porträts gemacht von Menschen, von Orten, die sie teilweise über lange Jahre und Zeit begleitet hat. Und sie ist schon zu DDR-Zeiten bekannt geworden für ihre sehr eigene Modefotografie, bei der die Menschen vielleicht mehr im Mittelpunkt standen als die Mode. In Berlin öffnet heute eine Ausstellung, die Modefotografie von Ute Mahler von Mitte der 70er bis heute in den Blick nimmt und ihren eigenen Ansatz dabei reflektiert. Derselbe Himmel heißt diese Ausstellung, in Anspielung auf ihre Fotografie zu DDR-Zeiten und bis heute. Und über diese Ausstellung kann ich jetzt sprechen mit Ute Mahler. Herzlich willkommen, Frau Mahler.
Guten Tag.
Die Ausstellung vereint ja Bilder von 1974 bis 2020, wenn ich richtig weiß. Vor allem die Modefotografie, die Sie für die Zeitschrift Sibylle gemacht haben. Zu DDR-Zeiten noch, aber nicht nur. Was genau vereint denn jetzt diese Ausstellung? Was genau ist da zu sehen?
Ja, es sind sehr viele Bilder zu sehen in der Ausstellung und wirklich aus den unterschiedlichen Jahren natürlich konzentriert. Meine Bilder, die ich für die Sibylle fotografiert habe, die Zeitschrift gab es bis 1995. Und als es aus für die Sibylle kam, da habe ich auch beschlossen, das war jetzt für mich auch Schluss mit der Modefotografie. Ich fange jetzt wirklich an, mich zu konzentrieren auf Reportagen und Porträts.
Mhm. Ja. Und in dieser Ausstellung sind jetzt aber die Modefotografien zu sehen, und zwar nicht nur aus der Zeit bis Mitte der 90er, sondern Sie haben dann später nochmal Modefotografie gemacht, ne? Irgendwann 2020, wenn ich richtig weiß.
Ja, 2021. Also wir haben den Auftrag oder die Anfrage bekommen von der FAZ, ob wir nicht Lust hätten, also mein Mann und ich, wir arbeiten seit 2008 gemeinsam unter einer Autorenschaft, immer mit einer Großformatkamera, Stativ, schwarzem Tuch, Film, schwarz-weiß, ob wir nicht Lust hätten, eine Modeserie zu fotografieren. Und das fand ich ganz schön mutig, weil es so nach so langer Zeit der Abstinenz. Und dann haben wir einfach zugesagt, auch das war mutig von uns. Und aber was eben das Schöne ist in der Ausstellung, also so geht es mir jedenfalls, wenn ich vergleiche die frühen Bilder, die ich für die Sibylle fotografiert habe, und dann jetzt die gerade fast neuen, ja, da zieht sich ein Faden durch. Also es ist wirklich dieses Interesse an Menschen, an Gesichtern, auch an Körpersprache. Und insofern sind wir froh, dass wir das gemacht haben. Und ich bin auch sehr froh, dass es also nicht mit den Fotos von 1995 aufhört, sondern dass es eben auch weitergeht, obwohl ich mich nicht mehr als Modefotografin sehe.
Ja, da reicht der rote Faden dann noch weiter in die Gegenwart sozusagen. Wie würden Sie diesen roten Faden denn genauer beschreiben? Also wie würden Sie Ihren eigenen Ansatz, Modefotografie zu machen, näher beschreiben?
Es ist ja immer so, wenn man eine Ausstellung macht, beschäftigt man sich mit dem Material und arbeitet damit. Und dann tun sich plötzlich so Fenster auf und es wird ganz klar, wo Vorlieben waren, wo auch, wo man sich versucht hat hinzubewegen. Das ist wirklich das Interesse an den Personen, die ich fotografiere. Und bei Mode ist es ja eine Inszenierung, das ist ja keine Realität, die ich da fotografiere. Die Realität, die beziehe ich mit ein in den Hintergründen, weil also meine Bilder sind selten im Studio fotografiert worden. Ich bin immer auf die Straße gegangen, habe versucht, den Alltag mit einzubeziehen, um einfach auch dieses Zeitdokument, Modefotografie ist ja auch Zeitdokument, nochmal zu verorten. Ja. Und das sehe ich jetzt, nachdem die Bilder also wirklich ausgewählt wurden und wir sie an die Wand gebracht haben, da sieht man einfach, dass ich will was über Frauen erzählen, ich will was über das Land erzählen, in dem ich diese Bilder gemacht habe. Ich will auch ein bisschen was über mich erzählen. Und das alles zusammen macht das jetzt so aus, dass manche Fotos eben heute noch nach 40 Jahren, obwohl es Modefotografie ist, die schon ewig vorbei ist, die Mode, ja, das ist, also man sagt ja immer, die Mode von gestern ist, also das kannst du vergessen. Da ist eben noch mehr drin und das ist vielleicht auch das Interesse, was ich an Menschen habe. Und in der Modefotografie kann man eben so wunderbar Ideen haben und kann fantasieren und fabulieren und die Dinge inszenieren. Das ist sehr schön an der Mode.
Gibt es denn da bestimmte Shootings, bestimmte Momente, an die Sie sich erinnern, auch jetzt in der Zeit 70er, 80er, 90er für die Sibylle, besondere Motive, besondere Porträts?
Ja, also wenn ich jetzt in der Ausstellung stehe, da ist bei jedem Bild ist die Erinnerung da und jedes Mal ist eine Geschichte dahinter, ja. Vielleicht die Reise nach Minsk, ja, also die Sibylle fuhr bis 1980, glaube ich, hatten die so einen Vertrag mit dem Reisebüro der Sowjetunion. Und die finanzierten dann einmal im Jahr eine Reise in die Sowjetunion, damit also auch so ein bisschen die Reisen mitverkauft wurden. Und ich wurde nach Minsk geschickt. Das war jetzt nicht so richtig, fand ich damals nicht so prickelnd. Ja, ich wäre lieber in so ein exotischeres Land, so wie Kasachstan oder Usbekistan gefahren. Aber das war ja nicht, ich war ja kein Wünschtier was. Und dann sind wir nach Minsk gefahren und ich war am Anfang ein bisschen hilflos, was soll ich in dieser Stadt machen, wo wirklich, die ist ja während des Krieges total zerstört gewesen und ist in diesem poststalinistischen Baustil wieder aufgebaut worden, sehr bombastisch, ja. Und plötzlich habe ich gesehen, das ist ein Thema. Das ist ein Thema, diese extremen, auffälligen, offiziellen Bauten. Und ich habe auch dann das Model Elke Kaufmann vor Denkmäler gestellt und plötzlich ging es, ja. Also am Anfang war ich wirklich so gepolt, dass ich enttäuscht war, aber dann, also ich habe selten in einer Woche so viele gültige Bilder gemacht wie in der Woche. Das ist erstaunlich.
So, das ist erstaunlich. Das, was Sie eigentlich erstmal gar nicht wollten, ist dann zu dem geworden, was die Bilder so ausgezeichnet hat. Es ist ja auch interessant, diese Ausstellung heißt ja jetzt auch Derselbe Himmel. Und es spielt ja auf diese Dimension an, dass Sie eben in zwei verschiedenen Systemen, zwei verschiedenen Ländern quasi als Fotografin unterwegs waren, DDR und jetzt eben nicht mehr in der DDR. Würden Sie sagen, das hat Ihre Kunst geprägt, in verschiedenen Ländern und Systemen fotografiert zu haben?
Ich denke schon, dass es geprägt hat, weil im Osten wusste ich einfach, was ich nicht machen will und nicht machen werde. Das waren klare Entscheidungen. Und als die Wende war, war ich 40. Und Das habe ich mitgenommen. Ne? Also dieses, mir wirklich zu überlegen, wie weit gehe ich, was traue ich mir zu, was muss ich ausschlagen an Aufträgen oder so. Ja, also das ist schon etwas, was man mitnimmt. Und natürlich 40 Jahre vorher schon, 20 Jahre fotografiert, da hat man einfach so einen Grund, aus dem man schöpft.
Mhm. Und Sie haben es ja auch gesagt, dass Sie dann Mitte der 90er ja auch nochmal vielleicht einen anderen Fokus gelegt haben, dann eben nicht mehr von Modefotografie, sondern dokumentarisches, reportagiges.
Ja,
ich glaube, eins Ihrer neueren großen Projekte heißt Kleinstadt. Das klingt auch total spannend. Da sind Sie, glaube ich, mehrere Monate lang durch Kleinstädte in Deutschland gefahren, haben da fotografiert. Was hat Sie daran interessiert? Was für Fotos haben Sie da gesucht?
Also nach der Wende habe ich endlich auch als Reporterin arbeiten können. Mhm. Das ging zu Ostzeiten nicht. Und habe da wirklich sehr intensiv lange für den Stern gearbeitet. Und dann haben wir uns aber entschieden, 2008, Werner Mahler und ich, nur noch an unseren eigenen Projekten zu arbeiten. Und haben dann das Thema Kleinstadt, also eins von vielen großen Themen, uns ausgesucht, weil uns war einfach so deutlich geworden, dass es viele, viele kleine Städte in Deutschland gibt, die schrumpfen, wo die Bevölkerung schrumpft, wo aus 30.000 ehemals 30.000 plötzlich 15.000 werden, wo die ganze Infrastruktur umgestellt werden muss. Und das fanden wir einfach so interessant, dass wir gesagt haben, wir machen eine Arbeit darüber. Dann Fotografie hilft uns auch, etwas über Phänomene oder gesellschaftliche Entwicklungen zu erfahren und dann eben auch zu dokumentieren. Und wir sind durch mehr als 100 deutsche Kleinstädte gefahren, wo die Bevölkerung schrumpft, und haben aus diesen unterschiedlichen Städten unsere eigene Kleinstadt gebastelt. Also es sind keine Hinweise, dass das jetzt im Saarland fotografiert ist oder das in Thüringen, auch um nicht zu diffamieren, sondern einfach auf dieses Thema hinzuweisen, auf dieses Problem. Mhm. Was wird mit diesen kleinen Städten? Werden die eingehen? Und wir hatten dann einfach das Gefühl, dass die jungen Leute die Chance wären für diese Stadt, junge Leute. Und deshalb haben wir uns porträthaft auf diese Jungen konzentriert.
Mhm. Ein spannendes Projekt, was dann viele Städte miteinander verbindet, die sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben und fotografisch gerahmt werden. Ich habe mich auch gefragt, Sie fotografieren jetzt seit so vielen Jahren, seit über 50 Jahren sind Sie als Fotografin unterwegs, so viele Menschen, Orte haben Sie porträtiert. Würden Sie sagen, Ihr Interesse, Ihre Neugier ist ungefähr dieselbe wie vor 50 Jahren, als Sie angefangen haben und dafür gebrannt haben? Oder wie hat sich Ihr Interesse, Ihr Blick auf Menschen und Orte verändert?
Also die Neugier ist nicht mehr ganz so groß, das könnte ich auch gar nicht aushalten. Ja? Weil ich war wirklich extrem neugierig auf fremdes Leben damals. Ich bin heute auch noch sehr, sehr offen für manche Themen und manche Phänomene, ja, und aber viel konzentrierter und vor allen Dingen auch in Langzeitprojekten, ja. Also heute nehmen wir uns, ich weiß, es ist verrückt, ja, wir sind jetzt 77. Wir sind gerade dabei, eine Arbeit zu beenden über die großen Ströme Europas, an der wir seit 2019 arbeiten. Aber es hat immer etwas mit der Gesellschaft zu tun, unsere Themen, die wir uns aussuchen, das interessiert uns. Und es muss mich sehr interessieren, dass ich so intensiv noch arbeite. Und es gibt genug Themen. Mhm. Und dann ist es ja auch so, wir haben ja Ostkreuz nach 1990 gegründet mit 5 anderen Kollegen. Ja. Und wir tauschen uns aus. Jetzt sind wir, ich glaube, damals waren wir 7, jetzt sind wir 26, haben gerade in der letzten Woche eine Ausstellung in Dresden in der Robotron-Kantine eröffnet. Und das ist natürlich auch eine Arbeit mit jungen Kollegen, also eine Diskussion auch mit jungen Kollegen, die hält natürlich auch wach.
Und dann sind Sie ja auch noch Dozentin, ne, an der Ostkreuz-Schule. Sie haben nicht nur Ostkreuz, diese berühmte Fotoagentur, mitgegründet, sondern Sie sind da auch als Dozentin. Vielleicht zum Schluss die Frage, was geben Sie jungen Studierenden, Fotostudierenden mit? Was ist Ihnen da besonders wichtig zu vermitteln?
Ich finde, dass man Respekt vermitteln soll. Respekt vor dem Gegenstand, also vor der Person, die man fotografiert. Also, dass man immer sich sehr respektvoll und offen nähert und trotzdem nicht vergisst, wie meine eigene Haltung zu dem Ereignis oder so ist, ja, sondern das soll, möchte ich auch sehen in Bildern. Mich interessieren keine Fotos, wo ich nicht erkennen kann, wie jemand zu jemandem steht oder zu einem Ereignis. Es ist nicht das Wichtigste, um Gottes Willen, der Fotograf darf sich nicht vordrängeln, aber er möchte doch bitte zu sehen sein. Und dann macht es das spannend, ja. Dann wird es interessant und dann wird es auch glaubhaft.
Das sagt die Fotografin Ute Mahler, die seit über 50 Jahren Fotografin ist und heute Abend eröffnet in Berlin eine neue Ausstellung von ihr. Heißt Derselbe Himmel, ist zu sehen in der Galerie Pankow. Und dazu erscheint auch ein Buch mit dem Titel Derselbe Himmel, Frauen, Künstlerinnen, Freundinnen, Modefotografie von 1975 bis 1994. Und es wird auch eine Buchpräsentation geben, es wird auch eine Lesung geben mit Annette Kröschner im Rahmen dieser Ausstellung, in der so viele Themen natürlich mit drin stecken. Und über die haben wir gesprochen hier mit Ute Mahler. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christiane Abelein.
Kann ein Euro mehr bei den Tickets die Musikclubs in Deutschland retten? Der sogenannte Club Euro will das versuchen. Das Pilotprojekt aus Köln startet heute bundesweit. Die Idee? Die größeren Häuser helfen solidarisch den kleineren. Auf jeden Eintritt wird ein zusätzlicher Euro erhoben, der dann über einen kapazitätsabhängigen Schlüssel verteilt wird. Das Ganze wird nur dann funktionieren, wenn auch die großen Arenen mitmachen, wie Felix Grädler von der Bundesstiftung Live-Kultur im Deutschlandfunk betonte.
In Köln hat man das schon geschafft. Wir adaptieren dieses Modell jetzt und bauen das bundesweit auf. Die haben es dort geschafft, auch große mit reinzunehmen. Man muss schon sagen, es ist natürlich auch davon abhängig, dass man eben ein Zusammenhaltsgefühl in der Musikbranche verspürt, dass man das versteht, dass natürlich die Acts irgendwann bei mir spielen, auch in einem Riesen, in einer Arena oder in einem Club irgendwo anfangen müssen. Und da profitieren die Größeren und die investieren dann ja quasi in ihren Nachwuchs für ihre eigenen Shows, die dann bei ihnen stattfinden.
Felix Grädler von der Bundesstiftung Live-Kultur, einer der Verantwortlichen für den sogenannten Club Euro. Bei laufendem Betrieb ist vor kurzem ein Diamantkollier aus dem Wiener Museum für angewandte Kunst gestohlen worden. Jetzt bezeichnete die österreichische Polizei den Fall als wohl größten und spektakulärsten Kunstdiebstahl seit 2003. Insgesamt registrierten die Fahnder in Österreich im vergangenen Jahr 105 Anzeigen von Kunst- oder Kulturgutdiebstählen, wie der Standard berichtet. Auf Unterstützung durch KI verzichtet die Polizei bei der Suche übrigens weitgehend. Das menschliche Auge, so die Leiterin der Kulturfahndung, sei da doch noch immer um einen Tick besser. Der Deutschlandfunk vergibt zusammen mit der Stadt Braunschweig jedes Jahr den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Die Shortlist für die diesjährige Ausgabe steht jetzt fest. Die 6 Werke handeln nach den Worten der Vorsitzenden der Jury, Wiebke Poromka, alle von Fragen, die auch jenseits der Literatur die Gesellschaft umtreiben. Da geht es zum Beispiel um die individuelle Aufarbeitung des Holocaust und gegenwärtigen Rassismus in dem Buch »Die Lücken« von Sheda Bazyar.
Da wird ein ehemaliges sogenanntes Gau-Musterdorf im Hunsrück zum Schauplatz, um exemplarisch ein Jahrhundert deutscher Geschichte zu erzählen. Oder es geht, basierend auf einem historischen Fall übrigens, um DDR-Geschichte, vor allem um das Begabtenfördersystem der DDR und um die Zurichtungen, die Kinder und Jugendliche durch dieses System hier durch die Ausbildung in einer Musikspezialschule erfahren haben. Und das in dem Roman »Wer möchte nicht im Leben bleiben« von Helene Bukowski.
Unsere Literaturredakteurin und Juryvorsitzende beim Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, Wiebke Poromka. Insgesamt sind 5 Autorinnen und ein Autor nominiert. Frauenfiguren auf dem Münchner Oktoberfest sorgen für Streit. Nach Hinweisen der städtischen Gleichstellungsstelle hat das Traditionsgeschäft Teufelsrad weibliche Figuren über dem Eingang neu gestaltet und Züchtige angezogen. So trägt nun eine bisher obenrum nur mit einer Blumenkette bekleidete Hawaiianerin ein Oberteil. Inzwischen stellt sogar die Stadt selbst in Frage, ob das wirklich sein musste. Aus Sicht von Münchens Wirtschaftsreferent und Oktoberfestchef Christian Scharpf soll beim Umgang mit Traditionsgeschäften auf Augenmaß geachtet werden. Wiesenstadträtin Anja Berger von den Grünen meint, wichtiger ist ohnehin eine andere Frage, und zwar die, wie das Bierfest auch für Frauen und Mädchen sicher sein kann, egal wie freizügig sie sich kleiden wollen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie geht man damit um, wenn man als Künstler so viel Kritik bekommt, dass man eine Ausstellung nicht umsetzen kann? Der Modedesigner John Galliano hat gerade wegen viel berechtigter Kritik eine große Retrospektive abgesagt, aber ganz ohne anderen dafür die Schuld zu geben. Wie das einzuordnen ist, wie die Modewelt auf diese Absage reagiert, das besprechen wir hier gleich. Der Modedesigner John Galliano gehört seit Jahren zu den besonders umstrittenen der großen Modestars. Er hat sich 2010, 2011 mehrfach sehr deutlich antisemitisch geäußert, hat Hitler verherrlicht, hat dadurch damals seinen Job als Creative Director bei Dior verloren. Jetzt, 15 Jahre später, wollte das Metropolitan Museum of Art eine große John Galliano-Retrospektive zeigen bei der Met Gala im nächsten Jahr. Daraufhin hat sehr viel Kritik gegeben, sehr viel Protest. Geldgeber haben gedroht, ihre Spenden fürs Metropolitan Museum zurückzuziehen. Und jetzt hat John Galliano in einem Post angekündigt, dass diese Ausstellung doch nicht stattfinden soll. Und er hat sich nochmals für sein Verhalten entschuldigt. Wie dieses Statement zu werten ist, wie die Reaktionen auf diese Absage jetzt ausfallen, das schauen wir uns an mit der Professorin für Modejournalismus Diana Weiß. Hi Diana.
Hi.
Das war ja für viele ohnehin eine große Überraschung, dass das Museum, dass die Met Gala überhaupt eine große Retrospektive für John Galliano plant. Diese heftige Kritik, die kommt eigentlich nicht überraschend, oder?
Das stimmt. Also ganz so eine große Überraschung war es doch nicht, weil Anna Wintour ist ja die Vorsitzende des Costume Instituts des Metropolitan Museum und die ist halt bekannt, dass sie sehr großer Galliano-Fan ist und die hätte sehr gerne schon seit Jahren, wollte sie diese Ausstellung machen. Eigentlich war die Ausstellung schon für 2024 geplant, wurde dann damals eben aufgrund des politischen Klimas verschoben. Tja, warum die Organisatorinnen, also Anna Wintour und Andrew Bolton, der Chefkurator des Costume-Instituts, warum die jetzt dachten, 2027 wäre das politische Klima geeignet für eine solche Ausstellung, das wird ihr Geheimnis bleiben. Mhm. Also das Museum bemüht sich halt auch schon vor dieser Absage, war es irgendwie klar, es gibt Ärger, es gab direkt irgendwie Proteste, es wurde sich sehr um Schadensbegrenzung bemüht, zum Beispiel wurde überlegt, ob das Datum der Met-Gala extra verschoben werden sollte, 2024. Die findet ja traditionell immer am ersten Montag im Mai statt, sollte dann eine Woche später stattfinden, weil das Datum sonst mit dem Yom HaShoah zusammengefallen wäre, also dem israelischen Gedenktag für die Opfer des Holocaust und des jüdischen Widerstands, was dann eben noch ungünstiger gewesen wäre als sowieso schon. Ja, und jetzt letzten Freitag hat die New York Times dann nochmal einen ganz großen Artikel veröffentlicht und eigentlich führen viele die Absage auch dann auf diesen Artikel zurück, der eben nochmal ganz viel Aufmerksamkeit darauf gezogen hat. Alle Kritikpunkte nochmal zusammengefasst wurden und eben auch ja wichtige GeldgeberInnen zitiert wurden, die gesagt haben, sie werden ihre Spenden zurückziehen und zwar nicht nur für das Costume-Institut, sondern für das Metropolitan Museum insgesamt, was ja auf diese Spenden angewiesen ist.
Und jetzt ist die Ausstellung tatsächlich abgesagt. Was für Reaktionen nimmst du da wahr aus der Modewelt auf diese Absage?
Also sehr gemischt. Also es gibt einige, die diesen Schritt begrüßen und begründen das eben mit der Einschätzung, ja, dass so diese ganzen Entschuldigungen, die von Galliano so über die Jahre kamen, dass sie die gar nicht ernst nehmen und man könnte eben einem Antisemiten nicht irgendwie so eine Bühne bieten, eben schon gar nicht in diesen Zeiten heutzutage. Es gibt aber natürlich auch in der Fashion Bubble diejenigen, die sich gegen so eine Cancel Culture aussprechen, die eben der Meinung sind, Galliano hat jetzt genügend gebüßt. Also ich habe sinngemäß so Aussagen gehört wie, naja, das Ganze, also dieser Vorfall, aufgrund dessen er dann seinen Job auch bei Dior verloren hat, das ist jetzt 15 Jahre her. Es gibt Mörder, die geringere Haftstrafen für ihre Taten verbüßen. Da schließt sich natürlich diese ganz große Frage an, ist denn eine Rehabilitation überhaupt möglich? Ja, kann man sich denn von so etwas erholen? Und natürlich auch die Frage, die dann immer kommt, ist es möglich, die Kunst vom Künstler zu trennen. Es gibt aber auch Reaktionen von Leuten, die sich darüber beschweren und sagen, die letzte große Kollektion von Galliano für Margiela, die sehr gefeiert wurde, war auch 2024. Das sind die gleichen Leute, die haben damals irgendwie seine Arbeit gefeiert auf Instagram und die spielen sich jetzt so als moralische Instanzen auf und nächste Woche haben sie dann wieder ein neues Thema. Also wie glaubwürdig ist das eigentlich, diese ganze Empörung da drumherum? Und dann gibt es auch noch diejenigen, die einfach sagen, tja, schade, dass die Ausstellung jetzt nicht stattfindet, weil Galliano, egal was man jetzt von seinen Aussagen hält oder wie sehr man ihm jetzt diese Reue und so abnimmt oder diesen Wandel abkauft, er hat einfach ein unglaubliches Archiv und was man jetzt nicht zu sehen bekommen wird.
Wir können uns ja mal sein Statement vielleicht anschauen, was er jetzt veröffentlicht hat. Du hast schon gesagt, er hat sich ja öfter auch schon dafür entschuldigt, für diese Aussagen, die er da 2010, 2011 getroffen hat. Und in seinem Statement jetzt, da entschuldigt er sich auch nochmal und betont, dass er nicht will, dass diese Ausstellung dann nur von Diskussionen über ihn überschattet wird. Und er schreibt, dass man durch so eine Ausstellung natürlich auch nicht dann alles gut wird, sondern es wird nur dadurch gut, wenn man immer weiter zuhört und immer neu dazulernt. Wie hast du dieses Statement wahrgenommen? Ist das aufrichtig, deiner Meinung nach?
Ja, also das vermag ich nicht zu beantworten, natürlich, wie aufrichtig das ist. Ich muss sagen, das Statement ist sehr professionell. Also wenn Galliano mich gefragt hätte, wie er das Statement formulieren soll, hätte ich es ungefähr genauso gesagt. Weil John Galliano ist ja auch ein alter, weißer Mann und er gibt sich hier eben nicht so als das verbitterte Opfer einer Cancel Culture, wie wir das jetzt an anderen Beispielen mal gesehen haben in letzter Zeit, sondern eben als jemand, der wirklich Verantwortung übernimmt. Ne? Er bricht auch keine Brücken ab, also er gibt es gibt auch keine Schuldzuweisungen jetzt an das Museum und so. Es gibt ja auch Gerüchte, vielleicht wird die Ausstellung ja doch verwirklicht oder vielleicht zum anderen Zeitpunkt oder in einem anderen Museum. Ich glaube, Victoria and Albert Museum in London habe ich mal gehört, vielleicht haben die ja Interesse. Er entschuldigt sich halt nochmal bei der Jewish Community und was ich interessant finde, entschuldigt sich auch bei der Asian Community, weil da gab es auch Vorwürfe wegen kultureller Aneignung, die noch weiter zurückliegen. Es war eine Kollektion von 1997. Und in so vorauseilendem Gehorsam, muss man sagen, nennt er das auch gleich mit. Also alle Leute, die er jemals kompromittiert hat, beleidigt hat im Laufe seiner Karriere, bei all denen entschuldigt er sich eben jetzt nochmal.
Du sagst vorauseilender Gehorsam, gleichzeitig sagst du ja auch Verantwortung übernehmen. Ne? Das ist ja vielleicht schon eine besondere Art und Weise auch, wie er hier sein Statement formuliert, dass er sich eben entschuldigt, Verantwortung übernimmt. Ist es vielleicht ein Beispiel dafür, wie so ein Prozess auch auf eine gute Weise kommuniziert werden kann?
Ja, also es ist eine gelungene Krisenkommunikation. Ne? Man wird natürlich sehen, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Also es ist halt ein bisschen schade, weil man nicht weiß, was wirklich dahinter steckt. Ich habe auch viele Mutmaßungen gehört, die so in die Richtung gehen. Man weiß nicht, wie freiwillig das war. Also es wird ja jetzt so dargestellt, als sei die Absage dieser Ausstellung alleine die persönliche Entscheidung von John Galliano gewesen. Und das Museum sozusagen hat da gar keine Rolle gespielt. Und viele glauben halt, dass das nicht stimmt. Ne? Die glauben halt, das Museum hat Druck gemacht, weil die einfach Angst hatten, dass denen die Sponsoren abspringen. Es ist letztendlich eine wirtschaftliche Entscheidung und wollten das aber nicht so kommunizieren, weil sie dann eben sicherlich in der Kritik gestanden hätten. Und jetzt muss John Galliano das alles so abfedern, was ihm jetzt aber erstmal ganz gut gelingt. Also zumindest macht er eben nicht diesen Fehler, die Schuld bei anderen zu suchen oder sich als Opfer so eines woken Zeitgeistes jetzt zu inszenieren.
Vielleicht können wir zum Schluss noch mal kurz über die möglichen Konsequenzen sprechen von dieser Absage. Glaubst du, das wird weitere Folgen haben für die Met Gala, die im nächsten Jahr stattfindet?
Ja, ich fürchte das schon. Ich muss sagen, ich war ja immer sehr großer Fan der Met Gala. Das ist ja so der wichtigste rote Teppich der Modewelt, wo man auch immer so ganz ausgefallene Looks und verrückte Kleider und so gesehen hat. Und ich glaube, das ist so der Anfang vom Ende für diese ganze Veranstaltung. Schon in den letzten Jahren stand die sehr stark in der Kritik. Es gab halt politische Demonstrationen dann vom roten Teppich, weil Leute eben gesagt haben, es ist total tone deaf, es passt überhaupt nicht in die Zeit. Die Stars sich da in diesen teuren Luxusklamotten und feiern und stehen da rum und trinken Champagner und es gibt halt Krieg und Elend auf der Welt. Und der derzeitige Skandal wird halt das Ansehen der Veranstaltung weiterhin beschädigen und es steht halt auch für den zunehmenden Machtverlust von Anna Wintour, die ja schon letztes Jahr ihren Posten als Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue abgegeben hat und sie hat halt diesen Job, sozusagen diesen Vorsitz für die Met Gala weiterhin behalten. Das ist so dann ihr Einflussbereich gewesen und man muss davon ausgehen, dass sie dachte, sie kann diese Galliano Ausstellung einfach durchziehen, weil das ihr Wunsch ist und sich dann eben so, wie man sie auch kennt, so als Alleinentscheiderin, als autoritäre Figur das einfach entscheidet und einfach nicht hinhört auf die Kritik. Und wie man sieht, hat das jetzt nicht funktioniert.
Das sagt die Modekennerin und Professorin für Modejournalismus an der Business School Berlin, Diana Weiß, über diese Absage der John Galliano-Retrospektive, die eigentlich nächstes Jahr bei der Met Gala hätte stattfinden sollen. Jetzt geht's hier in ganz andere Universen.
Ich bin dein Vater.
Ja, da reichen ein paar wenige Sounds aus, Und eines der größten Popkulturuniversen öffnet sich für uns alle. Star Wars, allpräsent, nicht nur in Filmen, Serien, Comics, Romanen, sondern natürlich auch in Computerspielen. Gerade ist ein ganz neues Star Wars Spiel erschienen. Star Wars Zero Company heißt das. Und Markus Richter hat es für uns gespielt. Hi Markus.
Hallo.
Die Star Wars Welt ist groß. Zuletzt war ja die Mandalorian-Serie erfolgreich mit einem Baby Yoda. Auf was für Figuren trifft man denn in diesem Game hier?
Hier trifft man auf sich selbst als abgehalfterten Armeegeneral oder Generälin auch. Man hat eine ganze Kompanie verloren und wurde deswegen entlassen und ist jetzt so Chef so einer kleinen Söldnertruppe. Man hat sich selbstständig gemacht, wie es so schön heißt. Und die heißt eben Zero Company oder etwas unbeholfen in der deutschen Übersetzung Kompanie Null. Und diese Kompanie Null hat Probleme.
Wenn es um die Nasszelle geht, Cap meint, das war nicht seine Schuld, aber es wird nicht mehr passieren.
Was? Nein, nein, es geht ums Geld. Miete ist fällig und unsere letzten Kunden haben nicht bezahlt.
Wir haben gerade den Job auf Sarah Lonis erledigt.
Selbst wenn sie zahlen, deckt das nicht mal ein Drittel unserer Schulden bei den Hutten. Ich hab dir gesagt, das ist Wucher, aber du meintest, oh, schwierige Zeiten, Rue. Und dreimal darfst du raten, sie sind noch um einiges schwieriger geworden.
Ja, und es kommt dann, wie es kommen musste. Wegen dieser Geldprobleme nimmt man einen Auftrag ab, den man normalerweise ablehnen würde, nämlich von einem Geheimdienst, weil es gibt eine seltsame Terrororganisation, die Spirale, die bedroht die Welt und gegen die muss man dann vorgehen.
Klingt so ein bisschen schon typisch Star Wars, eine Mischung aus Spannung, Humor steckt da auch drin. Wobei jetzt so eine Terrororganisation, die die Welt bedroht, das könnte eigentlich auch in jeder anderen Welt stattfinden. Ne? Ist das wirklich, ist das Star Wars, Star Wars?
Naja, ich würde sagen, einerseits andererseits. Also einerseits irgendwie sehr und dann aber ist auch so ein bisschen egal. Also Star Wars ist es vor allem ästhetisch, ne? Wenn man das sieht. Es gibt so diese ganzen Alien-Rassen, die man vielleicht schon in Filmen gesehen hat. Ne? So ein Beispiel, die Frau, die man gerade gehört hat, ist eine Togruta, also menschenähnlich, mit so hornartigen Auswüchsen an der Seite des Kopfes. Und es gibt natürlich auch so kleine Roboter, die rumfahren und blieb, 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 machen. Und Lasergewehre haben wir am Anfang auch gehört, die gibt es natürlich auch hier. Man sieht also sofort, dass es Star Wars ist, ästhetisch. Die großen, bekannten Figuren kommen aber nicht vor und auch die Geschichte ist so ein bisschen...
Das alles hat sich gestern geändert, als eine Invasionsflotte der Separatisten den Himmel über Sarah Lawrence verdunkelte. Die Reaktion der Republik, angeführt von Admiral Doran, erfolgte prompt. Und unsere tapferen Männer fügten den Separatisten schwere Verluste zu. Als die Separatisten Verstärkung durch den niederträchtigen General Grievous erhielten, musste sich der Admiral widerwillig zurückziehen.
So, wenn man jetzt kein Star Wars-Fan ist, ne, dann hätte jetzt auch jemand sagen können, die Briebelboxer haben die Bobby-Linsen kompiliert oder irgendwie sowas. Man weiß gar nicht, was Phase ist, aber es ist halt irgendwie Star Wars. Ja. Als Fan weiß man natürlich sofort, okay, diese Geschichte spielt zwischen Episode 2 und 3 der Originalfilme. Das böse Imperium ist noch eine Republik und die stehen eben im Krieg mit den sogenannten Separatisten. So. Und dieses Ding, ja, also das ist so, dieses Schwanken zwischen, es ist so eine sehr nischige Facette der großen Geschichte, aber es ist auch so ein bisschen egal, wenn man weiter draußen steht. Das ist für Star Wars nicht ungewöhnlich, weil diese große Geschichte, ja, also Jedi, dunkle Seite der Macht, der Fall des Imperiums, das ist ja alles auserzählt. Alles andere, was jetzt noch kommt und eben auch dieses Spiel muss sich da irgendwie einfügen. So, man kann da neue Geschichten erzählen, aber nach Jahrzehnten Star Wars sind die so ein bisschen beliebig. Aber die Dialoge sind halt irgendwie schön geschrieben, die Charaktere sind irgendwie lustig. Deswegen würde ich das Prädikat für die Geschichte solide, aber ohne große Überraschungen geben.
Und man muss ja sagen, es ist ja kein Film oder keine Serie. Ne? Bisher klang es vielleicht noch so ein bisschen, auch diese Töne klingen ja wirklich wie aus einem Film oder einer Serie. Aber es ist ein Game, ist die große Frage. Wie funktioniert es spielerisch? Macht es Spaß?
Lustigerweise ist dasselbe die Geschichte, nämlich es kommt aus der Kategorie seit Jahrzehnten bekannt, beliebt und jetzt in einer weiteren Iteration aufgelegt, weil Zero Company ist ein Spiel aus dem sogenannten XCOM-Genre, das heißt Rundentaktik. Und das heißt, man sieht die Welt von schräg oben aus so einer isometrischen Perspektive. Die Level, die einzelnen, die man durchspielt, sind also Schlachten. So jede Seite hat ein bis zwei Handvoll Figuren, die sich dann bekämpfen. Und es ist aber kein Actionspiel, sondern Rundentaktik. Das heißt, man kann ganz in Ruhe nachdenken. Die Figuren können sich bewegen, kämpfen oder Spezialfähigkeiten einsetzen. Es ist quasi wie Schach. Aber es gibt jede Figur nur einmal und die Figuren haben Lasergewehre. Das ist so ganz grobe Vorstellung davon. Und im Gegensatz zum Schach werden die Figuren noch immer mächtiger. Ja, nach jedem Einsatz kann man die sozusagen ausbilden und die Gegner werden natürlich auch schwerer. Es können auch Charaktere sterben. Das kann man ausstellen, wenn einem das zu hart ist. Aber sozusagen dadurch wird es auch spannend gemacht. Und während die Geschichte um die Terrororganisation dann so fröhlich vor sich hin eskaliert und irgendwann auch noch eine magische Seuche durchs Land zieht, werden die Kämpfe dann auch immer schwieriger und das ist dann das Spiel.
Also sehr bekannte XCOM-Game-Struktur trifft auf diese sehr bekannte Star Wars-Welt. Es sind zwei Popkultur-Welten, die da so zusammengeschlossen werden. Mhm. Bringt das Mehrwert? Geht das auf?
Das geht auf. Also zu meinem eigenen Erstaunen. Ich war wirklich sozusagen erst sehr skeptisch. So für Star Wars-Fans geht's auf, weil die kommen auf ihre Kosten, weil sie eben in diesem riesigen Universum einen weiteren kleinen Winkel und eine weitere Geschichte erforschen können, die zumindest nicht so ein totaler Reinfall ist wie ein paar der letzten Serien, die es ja dann auch gab. XCOM-Fans kommen auf ihre Kosten, weil es endlich wieder ein Spiel aus dem Genre gibt und die Macher sich sehr genau angeschaut haben, was man da im Detail verbessern kann. Und ich könnte jetzt noch 10 Minuten über diese kleinen Details reden, die selbst als XCOM-Fan eine deutliche Verbesserung nochmal sind. Also die kommen auch auf ihre Kosten. Und weil die Geschichte aber sozusagen so unterhaltsam, aber trotzdem niedrigschwellig ist und die Spielmechanik einen sehr guten Flow hat, ist es auch für Neueinsteiger interessant, die der Star Wars Ästhetik nicht abgeneigt sind. Meister Yoda würde sagen, ein gutes Spiel dies ist. Und ja, man kann auch einen Jedi steuern, aber nur einen.
Also was für Star Wars-Kenner wie Markus Richter, aber nicht nur, auch für Neueinsteiger. Star Wars Zero Company, so heißt dieses neue Spiel, erschien für PlayStation, Xbox und PC, kostet zwischen 50 und 60 €. Vielen Dank, der Markus.
Sehr gern.